NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Die Euro-Finanzminister haben eine Einigung mit Zypern zur Abwendung eines Staatsbankrotts gefunden. Dazu gleich Bericht, Reaktionen und der Kommentar. Außerdem Tarifeinigung bei der Bahn. Nationalsozialistischer Untergrund, hatten die Terroristen doch mehr Unterstützer? Endlager Gorleben, Suche vorerst ausgesetzt. Länderfinanzausgleich, Bayern und Hessen wollen nicht mehr zahlen und klagen in Karlsruhe. Prozessauftakt im Misshandlungsfall Rebecca sowie afghanisches Gefängnis Bagram übergeben. Im Studio Ferdinand Klien. Viel Kritik gab es an den Rettungsversuchen der Euro-Finanzgruppe für die Republik Zypern. Man habe zu spät und unprofessionell gehandelt und schlecht kommuniziert. In der vergangenen Nacht kam es dann doch zu einer Einigung, die harte Auflagen für den kleinen Staat bringen. Unter anderem soll eine Großbank abgewickelt werden. Die Berliner Reaktionen hat Dietmar Riemer gesammelt.
Meine Damen und Herren, ich bin sehr zufrieden.
Regierungsparteien, SPD und Grüne, Banken, Sparkassen, sie alle kommentieren das nächtliche Verhandlungsergebnis mit einem Grundgefühl der Erleichterung, ja bis hin zur Zufriedenheit, dass überhaupt etwas erreicht wurde bei den Verhandlungen mit Zypern.
Ich glaube, dass es gelungen ist, hier eine gerechte Verteilung der Lasten zu bekommen. Und das ist das Wesen unserer europäischen Rettungspolitik, auf der einen Seite Auflagen, damit sich in Zukunft die Fehlentwicklungen nicht wiederholen, und auf der anderen Seite Solidarität.
Finanzminister Schäuble, der gestern Nacht in Brüssel maßgeblich mitverhandelt hatte, unterrichtete heute Morgen schon die Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsparteien und warb um deren Zustimmung. Denn alles, was die Bundesregierung in Fällen dieser Art zusagt, steht ja unter dem Zustimmungsvorbehalt des Bundestags. Schäuble bewertet die Absprachen mit Zypern so.
Ich glaube, es ist wichtig, dass Zypern mit diesem Ergebnis eine faire Chance hat, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Nun werde der für Zypern bestmögliche Weg gegangen, wenngleich dieser auch kein bequemer sein werde. Aus Bayern kamen eher zurückhaltende, aber keine ablehnenden Bemerkungen.
Ich bin da vorsichtig optimistisch, dass nun trotz aller Schwierigkeiten ein Weg gefunden worden ist, der unser wichtigstes Prinzip erfüllt, nämlich Solidarität auch in diesem Falle zu üben, aber gegen Solidität.
Aus den Oppositionsparteien SPD und Grüne zustimmende Kommentare, aber auch kritische Hinweise, wie hier zum Beispiel von Andrea Nahles, SPD-Generalsekretärin.
Dieses Ergebnis hätte es vor einer Woche geben müssen. Ja, es hätte dieses Ergebnis auch vor einer Woche geben können. Es bleibt hier das Versagen, dass eine Woche Zeit verloren wurde. Aber vor allem, es ist sehr viel Vertrauen in der Europäischen Union erneut verspielt worden.
Die grüne Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, kündigte an, ihre Partei werde das Zypern-Paket im Bundestag wohl mittragen.
Wir sind sehr froh über die Entscheidung der letzten Nacht. Es ist deutlich geworden, dass Zypern nicht nur Teil der Europäischen Union bleibt, sondern offensichtlich auch unterstützt wird, was die Euro-Rettung angeht, auch innerhalb Zyperns.
Und wie geht es nun weiter? Der Bundestag wird sich voraussichtlich Mitte April mit der Zypernhilfe beschäftigen. Eine Mehrheit dafür dürfte wie immer, wenn es um die Euro-Rettung geht, kein überparteiliches Problem sein. Mit Ausnahme, wie auch immer, die Linkspartei, die diese Form der Zypernhilfe durch Sarah Wagenknecht ablehnen ließ. Und die Banken? Nun, sie sind vor allem sehr zufrieden, dass die Spareinlagen der sogenannten Kleinsparer in Zypern unangetastet blieben. Die Bankenverbände loben die ganze Sache mit den Worten, die Eurozone und das Finanzsystem werde gestärkt. Im Falle Zyperns werde nämlich klargestellt, dass sich niemand ohne Eigenbeteiligung oder Änderung des eigenen Verhaltens auf Rettungsmaßnahmen anderer verlassen könne, kommentierte Sparkassenpräsident Fahren schon das Brüsseler Verhandlungsergebnis.
Zypern ist also vorerst vor dem Staatsbankrott gerettet, doch das Land muss nicht nur zwei Großbanken reformieren, es muss auch zusätzliche Auflagen erfüllen, zum Beispiel bei der Geldwäsche. Wie ist die Stimmung heute auf der noch immer geteilten Insel im Mittelmeer? Unser Korrespondent Thomas Bormann hat sich umgehört.
Zypern hat in der vergangenen Nacht die Zusage für Hilfskredite in Höhe von 10 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm bekommen. Es wurde vor der Pleite gerettet und trotzdem auf der Insel herrschen Zorn und Enttäuschung. Denn die Auflagen des Rettungspakets machen den Menschen Angst. Die Banken auf Zypern sollen drastisch schrumpfen, eine sogar aufgelöst werden. Das wird tausende Arbeitsplätze kosten. Das Argument der deutschen Kanzlerin Merkel und ihres Finanzministers Schäuble, Zypern sei eine Steueroase und das aufgeblähte Bankensystem müsse auf Normalmaß zurechtgestutzt werden, dieses Argument zählt auf Zypern nicht. Schließlich gäbe es auch andere Länder, die mit niedrigen Steuern und hohen Zinsen locken, wie etwa Luxemburg. Jetzt aber greife man ausgerechnet Zypern an, das schon in der Krise stecke. So denken viele Zyprer und finden Trost bei ihrem Erzbischof Chrysostomos II. Wir haben an ein anderes Europa geglaubt. Wir haben geglaubt, dass wir im Notfall Hilfe bekommen werden. Aber es scheint so zu sein, dass in Europa vor allem die Großen ihre Interessen durchsetzen können. Der Erzbischof erinnert an andere Zeiten in der Not auf Zypern und gibt dem Volk zu verstehen, Europa lässt euch vielleicht allein, nicht aber die Kirche. In schwierigen Zeiten hat die Kirche auch schon Kronleuchter und Abendmahlkelche verkauft oder verpfändet, um zu überleben. So weit wird es diesmal sicher nicht kommen, aber auch die Kirche wird durch das Hilfsprogramm ärmer. Denn bei Guthaben von mehr als 100.000 Euro werden die Kontoinhaber je nach Bank 30% oder gar 50% verlieren. Das gilt für Anleger, das gilt für die Kirche, das gilt für Firmen, die für geplante Investitionen Geld auf dem Konto haben. Manche Firma, manches Hotel wird diesen Verlust nicht überstehen. Im öffentlichen Dienst rechnen die Beschäftigten mit Lohnkürzungen, wie dieser Universitätsprofessor aus Nikosia. Wir hatten schon Kürzungen von 10% bis 12%. Es wird wohl weiter runtergehen, weil sich die Dinge schlecht entwickeln. Präsident Nikos Anastasiadis ist gerade erst seit 25 Tagen im Amt. Er hatte im Wahlkampf betont, nur mit Europa werden wir diese Krise überstehen. Auch Anastasiadis zeigte sich enttäuscht von seinen europäischen Partnern. Heute Abend will er sich in einer Ansprache an das zyprische Volk wenden. Außenminister Ioannis Kasoulidis hat die Linie schon mal vorgegeben.
I must not say to you that we are happy. We are not. We feel rather bitter.
Ich kann Ihnen nicht sagen, dass wir glücklich wären. Wir sind es nicht. Wir sind verbittert. Und wir haben den Eindruck, wir wurden nicht so behandelt wie die anderen Partner. Vielleicht, weil wir so klein sind? Ich weiß es nicht. Aber wir sind ein Volk, das nicht aufgibt. Und wir werden kämpfen.
We are resilient people. And we are going to fight.
Was taugt das Rettungspaket für Zypern? Hören Sie einen Kommentar von unserem Korrespondenten in Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Bei der Euro-Rettung ging es schon oft drunter und drüber. Aber ein solches Desaster wie beim Zypern-Rettungspaket ist bisher einmalig. Dabei ist das Ergebnis an sich nicht schlecht und trifft die Richtigen. Die Eigentümer, Gläubiger und Anleger der beiden Pleitebanken Laiki und Bank of Cyprus müssen jetzt für die Verluste wegen Fehlspekulationen gerade stehen, nachdem sie über viele Jahre von hohen Zinsen und Renditen profitiert haben. Aber die entscheidenden politischen Fehler sind davor passiert und die werden es Zypern sehr schwer machen, wieder aus eigener Kraft auf die Beine zu kommen. In den Rettungsprogrammen war es bisher immer gelungen, eine gemeinsame Linie zu finden, ohne dass der Empfänger der Hilfen komplett gedemütigt aus den Verhandlungen ging. Im Fall Zypern war genau das der Fall. Die zyprische Regierung wurde zu einem Deal gezwungen, dessen politische Sprengkraft allen hätte bewusst sein müssen. Auch und vor allem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. In kleiner Runde ließ er vor 10 Tagen die Kontoabgabe auf alle Sparguthaben in Zypern passieren. Und hinterher konnte ein überforderter Newcomer auf dem Chefposten der Euro-Finanzminister nicht erklären, warum ausgerechnet die Kleinsparer auf Zypern für die Bankenrettung zahlen sollen. Damit brachten die Euro-Retter eine ganze Nation gegen sich auf. Gleichzeitig verunsicherten sie alle Kontoinhaber in Europa, die bis dahin an den Schutz ihrer Einlagen bis 100.000 Euro geglaubt hatten. Auch der zyprische Bankensektor wird sich nur schwer erholen von einer Woche der extremen Unsicherheit. Das Hin und Her zwischen Rettung und Euro aus droht auch die letzten Investoren auf Zypern zu vertreiben. Die braucht das Land aber, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Das Geschäftsmodell der Insel gründet auf seinem Finanzsektor, wie das von Deutschland auf der Industrie. Das wussten die Partner im Euroraum schon lange. Auch, dass Zypern Investoren mit attraktiven Steuersparmodellen anzieht. Wenn einem das nicht gefällt, muss die EU dagegen gemeinsam vorgehen. Nicht nur in Zypern, sondern auch in Irland, Luxemburg oder Malta, die reiche Menschen aus aller Welt mit ähnlich vorteilhaften Steuerdeals locken. Zypern muss konsequent gegen die Geldwäsche kämpfen. Auch das will das Rettungsprogramm sicherstellen. Aber die Insel als Steuerschlupfloch und Schwarzgeldwaschmaschine zu diffamieren, war einfach nicht fair. Speziell die Wahlkämpfer in Berlin haben so ein ganzes Land in Misskredit gebracht, ohne zu wissen, was wirklich auf der Insel abgeht. Die Wut der Zyprer auf Europa und speziell Deutschland ist deswegen zu einem großen Teil verständlich. Vor allem aber ist die Krisendiplomatie der Euroretter missglückt. Von den Kommunikationspannen der vergangenen Tage wird sich Zypern nur schwer erholen, auch wenn Staatspleite und Euro-Austritt vorerst abgewendet sind.
Wolfgang Landmesser kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Reisende können aufatmen. Nach den Streiks im Luftverkehr drohten auch bei der Bahn Arbeitsniederlegungen. Doch heute hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft einem Kompromissangebot zugestimmt. Mischa Brüssel-Delascal berichtet aus Frankfurt am Main.
Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn AG sind erfolgreich abgeschlossen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat das vergangene Woche vorgelegte Angebot der Bahn angenommen. Das teilten Bundesvorstand und Tarifkommissionen der Gewerkschaft am Nachmittag in Frankfurt mit. Demnach erhalten die rund 130.000 Angestellten der Bahn ab dem 1. Mai dieses Jahres 3% mehr Lohn. Um weitere 3% steigen die Löhne in einem zweiten Schritt ab dem 1. April kommenden Jahres. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro und die Betriebsrente steigt um 1%, mindestens jedoch um 50 Euro. Bei den sogenannten privaten Anbietern im Schienenverkehr entfallen Einmalzahlung und die Anhebung der betrieblichen Altersvorsorge. Bis zuletzt hatte die Gewerkschaft über die unterschiedlich langen Laufzeiten für Beschäftigte der verschiedenen Geschäftsbereiche bei der Bahn gestritten. So hat der neue Tarifvertrag für den Bereich Service eine Laufzeit von 23 Monaten, von Januar 2013 bis Ende November 2014. Für die anderen Beschäftigten endet der Tarifvertrag bereits nach 19 Monaten Ende Juli kommenden Jahres. Die EVG zeigte sich mit dem gefundenen Kompromiss zufrieden. Ein Sprecher sagte, dass man die eigenen Forderungen im Wesentlichen habe umsetzen können. Ursprünglich hatte die EVG 6,5% mehr Lohn verlangt. Die Gewerkschaft und die Bahn planen im Laufe der Woche zusammenzutreffen, um den neuen Tarifvertrag zu unterzeichnen.
Wie viele Unterstützer hatte der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, genannt? Am Wochenende gab es neue Erkenntnisse und Hinweise, dass auch V-Leute eingeschleust worden waren. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland sieht in der Zahl von 129 möglichen Mittätern ein Beleg für die Verankerung der Terroristen in der Gesellschaft. Anne Meyer fasst zusammen.
Wer übertreibt hier eigentlich? Diese Frage drängt sich förmlich auf, nachdem am Wochenende eine von den deutschen Sicherheitsbehörden erstellte Liste Schlagzeilen gemacht hat, darauf die Namen von 129 Personen aus dem Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds. Bisher war die Öffentlichkeit, darunter der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag, Sebastian Edati, davon ausgegangen, dass dieser Kreis 100 Personen umfasst.
Insofern ist die Zahl 129, diese 29 Personen, die dazugekommen sind, schon erschreckend hoch.
Das sehen auch andere Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses so. CDU-Obmann Clemens Binninger sprach im WDR5-Interview von einer beachtlichen Dimension. Petra Pau, Bundestagsvizepräsidentin und Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss, stellte vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung die Frage, Zitat, blieb das NSU-Mordtrio wirklich 13 Jahre lang von den Sicherheitsbehörden unerkannt? 13 Jahre deshalb, weil Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Januar 1998 untertauchten. Bis zu ihrer Enttarnung im November 2011 sollen sie 10 Morde, mehrere Banküberfälle und Sprengstoffanschläge begangen haben. Um die von Pau gestellte Frage zu klären, hat der Untersuchungsausschuss bereits am vergangenen Donnerstag eine Abfrage an die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern geschickt, ob sich unter dem erweiterten Kreis von 129 Personen Informanten von Polizei und Verfassungsschutz befinden.
Für uns ist jetzt entscheidend, was wussten diese neuen Personen, die dazugekommen sind, diese 29, die jetzt neu auf der Liste stehen, was hatten die für Wissen von den Taten, inwiefern waren sie als Unterstützer möglicherweise eingebunden und gab es unter diesen 29 Personen Informanten des Staates, also der Polizei oder des Verfassungsschutzes?
Sollte die Antwort auf diese Frage ja lauten, wäre das nicht nur nach Ansicht von Edati, sondern auch nach Meinung von CDU-Obmann Binninger mehr als erklärungsbedürftig. Erläuterungen könnten dann möglicherweise von der Bundesanwaltschaft kommen. Die veröffentlichte allerdings am Nachmittag eine eher relativierende Stellungnahme. Danach durchleuchte die Behörde gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt seit November 2011 intensiv das Umfeld der mutmaßlichen NSU-Mitglieder und deren Verbindungen in rechtsextremistische Kreise, um das mögliche Unterstützerumfeld der terroristischen Vereinigung zu ermitteln. Dabei seien mittlerweile weit über 100 mögliche Kontaktpersonen des NSU überprüft worden. Und weiter:
Dabei wurden auch lediglich mittelbare Verbindungen einbezogen und darüber hinaus etwaige Kontakte überprüft, die den Zeitraum vor dem Abtauchen von Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Januar 1998 betreffen. Abgesehen von den 4 vor dem Oberlandesgericht München angeklagten mutmaßlichen Gehilfen und Unterstützern haben sich bislang lediglich bei 9 weiteren Personen zureichende Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sie den NSU im Wissen um dessen terroristischen Straftaten in rechtsverjährter Zeit willentlich unterstützt haben könnten. Insofern dauern die Ermittlungen an.
Was nichts anderes bedeutet, als dass sich die Liste im Zuge der Ermittlungen in absehbarer Zeit weiter verändern dürfte. Schließlich handele es sich gewissermaßen um ein lebendes Dokument, wie die Bundesregierung heute betonte.
Es ist 18.46 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Wochenende haben sich Bundesumweltminister Peter Altmaier, der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil und dessen Stellvertreter Stefan Wenzel auf einen Stopp der Castortransporte nach Gorleben bis Ende 2015 verständigt. Ein anderer Punkt trägt jedoch die Bürgerinitiativen in der betroffenen Region auf. Gorleben bleibt möglicher Standort für ein atomares Endlager. Informationen von Patrick Ulrich.
Eine knallgrüne Krawatte hatte sich Bundesumweltminister Peter Altmaier zur Feier des Tages umgebunden, gestern in Berlin. Ein optisches Statement für den Kompromissvorschlag von Bund und Ländern bei der Suche nach einem Atommüllendlager. Und das Verbale sollte folgen.
Ich glaube, dass wir mit dem heutigen Vorschlag die Chance haben, einen Durchbruch zu erreichen.
Der Vorschlag für das neue Endlagersuchgesetz sieht vor, eine Kommission zu gründen. 24 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden und Wissenschaft sollen bis Ende 2015 Grundsatzfragen klären. Zum Beispiel, welche Gesteinsarten sich überhaupt für eine Endlagerung von Atommüll eignen. Keine Verzögerungstaktik, sondern ein kluges Vorgehen, bekräftigt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Es ist klug, wenn man am Anfang dieses tatsächlich ergebnisoffenen Prozesses nicht nur im Bereich der Politik versucht, die vorhandenen Fragen zu klären, sondern dass man sich Rat aus der Gesellschaft holt.
Doch so klar, wie der Kompromissvorschlag am Ende klingt, waren die Verhandlungen zwischen den beiden Politikern offenbar nicht. Es soll ein zähes Ringen um die Positionen gegeben haben, verrät der Ministerpräsident heute in Hannover.
Das waren schwierige Gespräche.
Denn die niedersächsische Landesregierung und der Bundesumweltminister hätten in einem entscheidenden Punkt sehr unterschiedliche Auffassungen gehabt. Während er Gorleben als Endlagerstandort für ungeeignet halte, habe Altmaier diese Frage jetzt nicht entscheiden wollen, so Weil.
Wir haben dann aber aus der Not eine Tugend gemacht und haben anstelle eines bloßen Vertagens ein Verfahren gefunden, das zum ersten Mal seit 35 Jahren Endlagerdiskussion die Chance bietet, rational und transparent zu verlaufen und damit Vertrauen zu schaffen.
Vertrauen schaffen soll auch die Tatsache, dass es bis zum Abschluss des Klärungsprozesses keine weiteren Atommülltransporte ins Wendland gibt. Bundesumweltminister Altmaier habe nämlich zugestimmt, dass der noch im britischen Sellafield lagernde Atommüll nicht mehr ins Zwischenlager Gorleben transportiert werde, so der niedersächsische Umweltminister Wenzel.
Das hat er auch zu 100% bestätigt und hat deutlich gemacht, dass wir auch in seinem Namen erklären können, dass sowohl Transporte als auch Erkundungsarbeiten unbefristet eingestellt werden.
Trotzdem stößt der Vorschlag bei Umweltverbänden und Bürgerinitiativen auf massive Kritik. Schließlich habe die rot-grüne Landesregierung im Wahlkampf versprochen, auf ein komplettes Aus von Gorleben hinzuarbeiten. Nun aber sei der Salzstock weiter im Rennen, meint der Sprecher der Bürgerinitiativen Wolfgang Ehmke.
Solange Gorleben im Spiel gehalten wird, wird ja eigentlich auch Lug und Trug im Spiel gehalten. Also wenn die Ergebnisse in ein Gesetz einfließen sollen, brauchen wir jetzt kein Gesetz, was Gorleben transportiert.
Noch ist der Kompromiss nicht Gesetz. Der Bundestag und die Länder im Bundesrat müssen noch zustimmen. Am groben Zeitplan dürfte sich aber auch durch ein neues Suchgesetz nichts ändern. Ein Atommüllendlager in Deutschland wird wohl frühestens in einigen Jahrzehnten in Betrieb gehen.
Lange hatten die Länder Bayern und Hessen mit dem Gedanken gespielt, gegen den Länderfinanzausgleich beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu klagen. Sind also Zahlungen finanzstarke an ärmere Bundesländer, insbesondere Stadtstaaten wie Bremen oder Berlin, noch zeitgemäß? Heute wurde die Klage eingereicht. Aus München berichtet Nikolaus Neumeier.
Es ist lange genug geprüft worden, jetzt ist die Entscheidung gefallen, sagt Horst Seehofer zur Begründung der Klage. Was von den Empfängerländern als unsolidarischer Akt kritisiert wird, das ist für den bayerischen Ministerpräsidenten unumgänglich. Seehofer spricht von Notwehr.
Das ist Notwehr, denn ich kann den bayerischen Bürgern nicht Jahr für Jahr zumuten, dass sie mehr in den Länderfinanzausgleich zu bezahlen haben, obwohl genau diese Bürger mit ihren Anstrengungen dazu beitragen, dass wir eine bessere Wirtschaft und mehr Steuereinnahmen haben.
Es klingt zwar nicht mehr ganz nach Aschermittwoch, als Seehofer in Stammtischmanier seinen Anhängern zugerufen hatte, wir sind solidarisch, aber nicht blöd. Was Seehofer aber nervt, ist die Methodik des Länderfinanzausgleichs, wonach Mehreinnahmen, die durch eigene Anstrengungen erbracht wurden, zu noch höheren Zahlungen in den Ausgleichstopf führen.
Wir sind also für Solidarität, aber sie muss leistungsgerecht sein. Und wenn wir die größten Absurditäten dieses Länderfinanzausgleichs bereinigen könnten, würden wir als Bayern etwa 1 Milliarde einsparen.
Ähnlich die Tonlage aus Hessen. Auch der hessische Ministerpräsident Bouffier findet, es reicht nun. Und das heißt auch, die Mittel für Berlin müssen neu verhandelt werden. Denn Berlin ist der größte Nutznießer.
Es kann nicht die Aufgabe der Bundesländer und 3 Bundesländer sein, Berlin und seine Hauptstadtfunktion zu finanzieren. Das ist dann eine Sache, die der Bund übernehmen muss.
Horst Seehofer weist außerdem den Vorwurf zurück, Bayern und Hessen hätten nie ernsthaft verhandelt. Wir haben mehrmals bei den Kamingesprächen während der Ministerpräsidentenkonferenz darüber gesprochen, aber es gab nie ernsthafte Absichten, sagt Seehofer.
Ich kann Ihnen als Teilnehmer und Initiator der 2-jährigen Gespräche sagen, dass Sie aussichtslos waren. Schlicht und einfach deshalb, weil ihnen 13 Länder gegenüber sitzen, die Geld bekommen.
Um 9.15 Uhr ging darum die Klage der beiden Länder beim Verfassungsgericht ein. Ab Dienstag gilt sie offiziell als zugestellt. Die Erwartungen aber sind vage. So wissen auch die Bayern, dass die Verfassungsrichter möglicherweise nur einen Auftrag erteilen könnten, das System neu zu regeln. Ab 2019 muss das ohnehin geschehen. Seehofer Stellvertreter, FDP-Wirtschaftsminister Martin Zeil hofft darum schon jetzt auf grundsätzliche Klarstellungen. So kann es nicht mehr weitergehen, meint er.
Dann gibt es klare Maßgaben. Das war ja auch vor 10-12 Jahren so. Außerdem, wenn es Teile der jetzigen Regelung für verfassungswidrig erklärt, dann muss man sowieso was tun.
Im Kern wollen die beiden Bundesländer die sogenannte Stadtstaatenregelung überprüfen lassen, weil sie es für nicht mehr zeitgemäß erachten, dass die Einwohner von Stadtstaaten steuerlich besser gestellt werden. Prüfauftrag Nummer 2 soll die Frage klären, ob nicht der Bund für seine Bundeshauptstadt Berlin stärker zur Kasse gebeten werden muss. Und Bayerns Finanzminister Markus Söder möchte außerdem den Einstieg in einen Steuerwettbewerb, Stichwort regionale Steuern.
Nun, wir wollen Zu- und Abschläge ermöglichen den Ländern, eine Steuerautonomie machen. Dann würden wir die Erbschaftssteuer zum Beispiel senken, während andere sie ja gern erhöhen wollen. Also das ist für uns das Entscheidende.
Diese Idee hatte schon der frühere Ministerpräsident Stoiber im Rahmen der Verhandlungen über die Föderalismusreform aufgeworfen. Doch damals wurde das Thema ausgeklammert, weil es dann vermutlich nie zu einem Abschluss gekommen wäre.
In Rostock begann heute der Prozess um die Misshandlung und mehrfache Vergewaltigung der 17-jährigen Schülerin Rebecca. Der geständige 28 Jahre alte Täter hatte sie im Oktober letzten Jahres nachts auf ihrem Fahrrad angefahren und entführt. Bernd Karlauch berichtet.
Es begann mit Blitzlichtgewitter, als der Angeklagte mit Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt wurde. Zunächst abgeschirmt mit Kapuzenjacke, dunkler Sonnenbrille und Mappe vor dem Gesicht, nahm der eher schmächtig wirkende 28-Jährige die Verlesung der Anklageschrift gelassen hin. Staatsanwalt Stefan Sirucka fasst die Tatvorwürfe in einer Verhandlungspause so zusammen.
Dem Angeklagten wird Vergewaltigung in 3 Fällen, davon in einem Fall in einem besonders schweren Fall, jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und auch Freiheitsberaubung und Nötigung vorgeworfen.
Das erste Mal kommt Nervosität beim Angeklagten auf, als der vorsitzende Richter in der Verhandlung einen weitreichenden juristischen Hinweis erteilt, nämlich, dass der Angeklagte aufgrund seines Vorstrafenregisters und auch wegen der besonderen Brutalität des ihm jetzt zu Last gelegten Verbrechens sowohl mit der Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung als auch mit anschließender Sicherungsverwahrung rechnen müsse. Pflichtverteidiger und Angeklagter beantragen daraufhin Unterbrechung, um sich zu beraten. Staatsanwalt Sekora rechnet im Falle einer Verurteilung ebenfalls fest mit einer anschließenden Sicherungsverwahrung.
Also die formellen Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung sind gegeben, wobei es ein kleines Problem gibt. Die ersten Strafen waren Jugendstrafen. Da ist es immer ein kleines bisschen schwieriger, aber entscheidend wird auch sein, zu welchem Ergebnis der Gutachter kommt.
Im weiteren Verlauf verließ der Verteidiger des Angeklagten ein Schuldeingeständnis für die meisten der Tatvorwürfe und auch der Beschuldigte selbst antwortet, wenn auch wortkarg, auf Fragen des Gerichts von Staatsanwälten und Gutachtern. Viele, zum Teil grausame Details kommen zur Sprache. Oft gibt der Angeklagte auch vor, sich nicht erinnern zu können. Mit der Anhörung zweier Polizeibeamter, die den Angeklagten nach seiner Festnahme vernommen haben, geht der erste Prozesstag in Rostock zu Ende. Anwalt Jens Kasch, der das Opfer Rebecca vertritt, hofft auf ein schnelles Ende.
Dass der Rebecca die Aussage hier erspart bleibt, weil letztlich der Rahmen natürlich auch entsprechend groß ist und die Belastung entsprechend groß natürlich auch für die Rebecca ist. Und wenn ein entsprechendes Urteil dann fällt, denke ich schon, dass sie dann mit den Folgen der Tat, die natürlich bleiben werden, insbesondere psychischen Folgen, besser leben kann, als wenn hier noch das Verfahren lange hingezogen wird.
Das hängt unter anderem auch davon ab, ob sich das Gericht mit der aufgezeichneten Videovernehmung zufrieden gibt und was die Gutachter vorbringen. Dienstag nach Ostern wird der Rebecca-Prozess mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt.
Zum Schluss noch einmal ins Ausland, genau gesagt nach Afghanistan. Nach langem Streit zwischen Washington und Kabul haben die US-Truppen heute das Gefängnis in Bagram vollständig an die Afghanen übergeben. Hier war es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen gekommen und Kritiker zogen gar einen Vergleich mit dem Lager Guantanamo auf Kuba. Sandra Petersmann zu einer ungewöhnlichen Übergabe.
Diese Übergabe ist wichtig und bedeutend, betont der ranghöchste amerikanische Soldat in Afghanistan. Sie drücke aus, dass der afghanische Staat immer souveräner werde.
This ceremony to transfer the detention facility is important and it's meaningful. But what's most significant is it's part of a broader political and security transition process.
US-General Joseph Dunford ist gleichzeitig auch der Oberkommandierende der internationalen Schutztruppe ISAF. In seiner Rede fügt er an:
Our mission is changing, but our commitment.
Unsere Mission ändert sich, aber unser Bekenntnis bleibt. Wir teilen das Ziel der afghanischen Bevölkerung, eine Nation zu entwickeln, die die menschliche Würde schützt.
Of a nation that protects human dignity.
Der eine oder andere wird sich jetzt vermutlich verwundert die Augen reiben. Übergabe von Bagram in afghanische Hände nochmal? Die offizielle Zeremonie zur Übergabe des berühmt-berüchtigten Gefängnisses hatte doch schon im vergangenen September stattgefunden. Doch auch danach blieben Hunderte der mehr als 3000 Häftlinge unter amerikanischer Kontrolle und sorgten für einen Streit mit hoher Symbolkraft, bei dem für keine Seite die Rechtsstaatlichkeit im Mittelpunkt stand. Für die USA geht es zuallererst um die Sicherheit ihrer Truppen und um den Zugang zu wichtigen Informationsquellen. Bei vielen Gefangenen handelt es sich aus amerikanischer Sicht um gefährliche Terroristen und Taliban-Kämpfer. Für Afghanistan geht es zuallererst um nationale Souveränität und um eine Demonstration der eigenen Stärke, sichtbar für alle, hörbar für alle. Erst vor wenigen Wochen versprach der afghanische Präsident Hamid Karzai vollmundig vor dem Parlament in Kabul: Ich weiß, dass in diesem Gefängnis auch Unschuldige sitzen. Ich werde sie freilassen, damit sie zurück zu ihren Familien gehen können, auch wenn ich dafür kritisiert werde. Nur die, die gemordet haben und sich an Anschlägen beteiligt haben, werde ich bestrafen. Kaum hatte er das gesagt, fiel die eigentlich schon für einen deutlich früheren Zeitpunkt geplante zweite Übergabezeremonie aus, die jetzt nachgeholt wurde. Dazwischen wurde weiter gestritten, vor allem über die als gefährlich eingestuften, sogenannten administrativen Häftlinge, die ohne Rechtsbeistand und ohne Verfahren festgehalten werden. Einige schon seit Jahren, wie die amerikanische Menschenrechtlerin Daphne Aviatar bestätigt. Sie konnte während eines seltenen Besuchs in Bagram an einer sogenannten Anhörung teilnehmen.
It's worse than Guantanamo. It really is because they have few.
Bagram ist in meinen Augen schlimmer als Guantanamo, weil die Häftlinge noch weniger Rechte haben. Es wurden keine Beweise präsentiert. Es wurden keine kritischen Fragen gestellt, warum der Häftling festgehalten wird. Das hat nichts mit einem Verfahren zu tun. Und wir werden diesen Krieg nicht gewinnen, wenn wir uns die Bevölkerung zum Feind machen. Und wir machen uns Feinde, wenn wir Menschen ohne faires Verfahren wegsperren. Auch nach dem neuen Übergabeprotokoll dürfen Häftlinge, die von den USA als gefährlich eingestuft werden, nicht freigelassen werden. Beide Seiten verpflichten sich, die Gefangenen human und gerecht zu behandeln. Gegen beide Seiten stehen Foltervorwürfe im Raum.
Soweit das Echo des Tages. Im Internet wie immer als Podcast verfügbar, entweder unter wdr5.de oder unter ndr.de/info. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.